Der Laut des Telefons durchschnitt die nächtliche Stille meines Apartments in Houston wie ein Messer, scharf und unerwartet. Ich schlug die Augen auf, tastete nach der Uhr auf meinem Nachttisch und las die Zeit. 3:17 Uhr. Diese Uhrzeit allein genügte, um mir klarzumachen, dass es kein gewöhnlicher Anruf sein konnte. Wenn die NASA mitten in der Nacht Kontakt aufnahm, dann stand etwas bevor, das Generäle um ihren Schlaf brachte und Politiker in fiebrige Eile versetzte. Ich griff nach dem Hörer und murmelte, noch halb im Traum gefangen, »Idris, am Apparat!« Die Stimme am anderen Ende war kühl und entschlossen. »Karim, hier spricht Dr. Laura Manning.« Ihr Ton ließ meine Müdigkeit im selben Augenblick verfliegen. Manning leitete das Programm für geologische Anomalien bei der NASA. Ich hatte bereits mit ihr gearbeitet, damals in Ecuador im Jahr 2018, später bei einer streng geheimen Operation in Nevada und bei anderen Einsätzen, deren wahre Ergebnisse nie in den offiziellen Berichten auftauchten. »Wir brauchen Sie in Afghanistan«, sagte sie ohne Umschweife. »Packen Sie für mindestens 2 Wochen unterirdische Arbeit. Ihr Flug geht in 4 Stunden.« »Afghanistan«, murmelte ich. Das Wort allein war wie ein Schlag in den Magen. Mit ihm erwachten Erinnerungen, die ich jahrelang vergeblich versucht hatte zu verdrängen. Erzählungen meiner Großmutter Fatima. Geschichten von verfluchten Königen, Relikten, die ganze Reiche zerschmettert hatten und Höhlen, in denen die Toten nur deshalb ruhten, weil sie eingeschlossen worden waren. Ich zwang mich nüchtern zu fragen, was genau suchen wir dort? »Satellitenaufnahmen zeigen geometrische Hohlräume unterhalb des Bamiyan-Tals«, erklärte Manning. »Die Formationen passen zu keiner bekannten geologischen Struktur. Dazu registrieren wir elektromagnetische Signale, die unser gesamtes Datenarchiv sprengen. Das Pentagon verlangt Antworten, und zwar sofort.« Bamiyan. Das Wort ließ mir die Kehle trocken werden. Meine Großmutter hatte es stets den Friedhof der Könige genannt. Ein Ort, an dem Männer voller Ehrgeiz Macht gesucht hatten und nur Tod gefunden hatten. Sie hatte vom Schatz des Zahak erzählt, einer Krone, die Herrscher machte und zugleich alles zerstörte, was sie beherrschten. »Ich brauche ein Team«, sagte ich. »Schon organisiert«, entgegnete sie. »Dr. Sarah Anselm, unsere beste Linguistin für ausgestorbene indo-iranische Sprachen, Jonas Miller, Techniker mit Erfahrung in tiefer Untergrundarbeit und Hauptmann Amir Kassemi, afghanischer Militärkontakt. Sie treffen alle in Dallas in 3 Stunden. Das Gespräch endete abrupt. Ich legte den Hörer zurück und starrte in die Dunkelheit. Auf dem Nachttisch stand ein gerahmtes Foto meiner Großmutter, aufgenommen kurz vor ihrem Tod vor 3 Jahren. Noch in ihren 80er Jahren hatten ihre Augen Geheimnisse getragen, zu schwer für ein einziges Leben. »Wenn du je in die Berge des Hindukusch kommst«, hatte sie mir geflüstert, ihre knochigen Hände um meine Finger geschlossen, »denk daran, manche Schätze sind vergraben, weil ihr Wert geringer ist als die Gefahr, die sie bergen.« Damals hatte ich gelacht und es für das verwirrte Reden einer alten Frau gehalten. Doch jetzt, während ich die Taschenlampe, die geologische Ausrüstung und meine Notizbücher in den Rucksack stopfte, klangen ihre Worte wie Prophezeiungen. 4 Stunden später stand ich am Flughafen. Die Sicherheitskontrollen verschwammen in routiniertem Trott, bis ich im Sitz des Fliegers nach Kabul zusammensank. Jede geflogene Meile entfernte mich von der vertrauten Welt aus Straßen, Lichtern und dem Geräusch von Klimaanlagen und brachte mich näher zu einem Land, das mehr Blut als Regen gesehen hatte. Die Reise zog sich. Ein endloser Wechsel von Zeit- und Realitätszonen. In Kabul ersetzte Dieselgestank die sterile Luft amerikanischer Flughäfen. Militärische Checkpoints und Soldaten in staubigen Uniformen bestimmten das Bild. Das vertraute Tempo der Zivilisation war verschwunden. Übrig blieb ein Land, das seine Geschichte in Wunden auf der Landschaft trug. Am Luftwaffenstützpunkt von Bagram lernte ich meine Gefährten kennen. Sie wirkten, als hätte jemand sie mit höchster Sorgfalt ausgewählt, jeden für eine bestimmte Rolle. Dr. Sarah Anselm war eine schlanke Frau, Anfang 40. Ihr Gesicht zeigte Spuren endloser Nächte über Manuskripten, und in ihren Augen lag die unbändige Neugier einer Forscherin, die verlorene Sprachen zum Leben erwecken konnte. Jonas Miller bildete das Gegenteil. Jung, voller Energie, mit der Begeisterung eines Tüftlers. Seine Kisten mit Radargeräten und elektromagnetischen Scannern trugen Dellen und Kratzer von Expeditionen, die nie in offiziellen Karten verzeichnet waren. Amir Kasemi, der Militärmann, war schweigsamer. Ein Mann um die späten 30er Jahre, dessen Gesicht Sonne, Staub und Krieg gezeichnet hatten. Seine Augen verrieten, dass er Dinge wusste, die keiner Akte anvertraut wurden. Die Einheimischen sind wenig begeistert von dieser Mission, erklärte er beim Verladen der Ausrüstung. Das Dorf meiner Großmutter liegt unweit der Höhlen. Dort erzählt man Geschichten, die älter sind als jede bekannte Religion. Was für Geschichten? Fragte Sarah sofort, ihr Blick hellwach. Vom Schatz des Zahak, antwortete Kasemi leise. Von einer Krone, die Freunde zu Feinden macht und Liebe in Hass verwandelt. So unausweichlich wie Gift im Wasser. Jonas grinste nur, während er an den Einstellungen seines Scanners drehte. Aber glaube, wahrscheinlich fürchten sie, dass wir etwas Wertvolles finden, das den Staat zum Bau eines Touristenortes bewegt. Doch im Rückspiegel sah ich Kasemis Gesicht. Kein Lächeln. Kein Spott. Nur den Blick eines Mannes, der wusste, dass er vielleicht seinem eigenen Schicksal entgegenfuhr. Der Morgen begann grau und still, als wir Kabul hinter uns ließen. Zwei gepanzerte Fahrzeuge warteten bereits, beladen mit Vorräten, Funkgeräten und den zerbrechlichen Geräten, die Jonas wie seinen eigenen Augapfel behandelte. Die Sonne stand noch tief, und doch lag bereits eine bleierne Hitze in der Luft, gemischt mit Staub, Diesel und dem metallischen Geschmack von Abgasen. Die Straße nach Bamiyan führte uns durch ein Land, das mehr Narben als Haut besaß. Wir passierten verlassene Dörfer, zerbombte Häuser und ausgedörrte Felder, auf denen einst Menschen versucht hatten, ein Leben zu führen. Berge türmten sich am Horizont, nicht wie die sanften Hügel Europas, sondern wie Mauern aus Stein gehauen, alt und unnachgiebig. Am Steuer saß Hauptmann Kasemi. Er sprach wenig, und wenn er den Mund öffnete, dann nur, um uns mit knappen Worten auf die Realität vorzubereiten. Die Menschen in dieser Gegend haben ihre Gründe, uns fernzuhalten. Sie sagen, manche Dinge seien nicht dazu bestimmt, von Fremden gesehen zu werden. Sarah hob den Kopf aus ihren Notizen. Welche Dinge meinen Sie? Sie nennen es den Schatz des Zahak, antwortete er und warf mir im Rückspiegel einen Blick zu. Es soll älter sein als der Islam, älter als der Buddhismus, älter sogar als jede bekannte Herrschaft in diesem Land. Eine Krone, die Macht verleiht und zugleich die Seele vergiftet. Wer sie trägt, verwandelt Freunde in Feinde und Liebe in Hass. Jonas lachte, ein helles, fast kindliches Lachen. Einfach Folklore. Jede Kultur hat solche Geschichten. Wahrscheinlich Angst davor, dass wir etwas Wertvolles finden und die Regierung ihre Dörfer umsiedelt. Doch Kasemi lachte nicht. Sein Gesicht blieb unbewegt, doch seine Augen verrieten etwas, das ich nicht deuten konnte. Eine Mischung aus Furcht und unausweichlicher Pflicht. Die Fahrt dauerte viele Stunden. Straßen verwandelten sich in Schotterpisten, Schotterpisten in schmale Wege, die zwischen Geröllfeldern und Schluchten verliefen. An manchen Stellen war die Tiefe der Abgründe kaum zu begreifen, mindestens 200 Meter, in denen der Wind wie Stimmen alter Geister heulte. Dieses Land, murmelte Sarah, ist ein Geschichtsbuch, geschrieben in Stein und Blut. Ich nickte. Es fühlte sich an, als sehen uns die Berge selbst, uralte Beobachter, die bereits unzählige Eroberer hatten kommen und gehen sehen. Als wir schließlich das Tal von Bamiyan erreichten, senkte sich eine unheimliche Stille über uns. Selbst die Motoren klangen gedämpft, als wollten die Fahrzeuge die Luft nicht zu sehr stören. Vor uns erhoben sich die weltberühmten Nischen, in denen einst die riesigen Buddha-Statuen gestanden hatten. Ich erinnerte mich an die Nachrichtenbilder aus dem Jahr 2001, als sie von fanatischen Kämpfern in die Luft gesprengt wurden. Jetzt starrten uns nur noch leere, schwarze Augenhöhlen entgegen, so groß wie Häuserfassaden. »Wie Totenschädel«, flüsterte Sarah. Wir schlugen unser Basislager im Schatten dieser Nischen auf. Das Geröll, das am Fuß der Klippen lag, wirkte wie absichtlich dorthin geschüttet, als hätten Generationen von Menschen versucht, einen Zugang zu begraben. Jonas baute sofort seine Geräte auf. Er schraubte Antennen zusammen, zog Kabel über den felsigen Boden und tippte Befehle in sein tragbares Kontrollsystem. »Wenn die Satellitendaten stimmen«, sagte er, »befindet sich direkt hinter diesem Felsmassiv eine Kammer von mindestens 30 Metern Durchmesser. Der Hohlraum ist zu regelmäßig, um natürlich entstanden zu sein.« Ich beobachtete, wie sich Kasimis Gesicht verfinsterte. »Vielleicht ist er regelmäßig, weil Menschen ihn geschaffen haben, aber nicht um Besucher zu empfangen, sondern um etwas dort einzuschließen.« Die Sonne senkte sich über den westlichen Kämmen und lange Schatten krochen über das Tal. Wir entzündeten ein kleines Feuer, kochten Tee und saßen in einem Kreis, während das Licht der Dämmerung die Felswände in blutrote Farben tauchte. »Meine Großmutter erzählte mir Geschichten über diese Klippen«, begann Kasemi schließlich. »Man sagt, sie seien älter als jede Religion. Die Höhlen wurden zuerst von Persern gebaut, dann von Buddhisten, später von Mönchen aus Indien. Doch alle wussten, es gibt eine Kammer, die nicht geöffnet werden darf.« Sarah legte das Notizbuch beiseite. »Und was genau soll dort verborgen sein?« Kasemi sah in die Glut des Feuers. »Die Krone, die aus einem Menschen einen König macht. Aber auch die Krone, die den König zum Feind aller Menschen werden lässt.« Niemand lachte. Nicht einmal Jonas. Vielleicht war es der Tonfall, vielleicht die gespenstische Atmosphäre des Tales. Der Wind wehte durch die leeren Nischen und für einen Moment klang es, als würden Stimmen flüstern. Ich blickte hinauf zu den dunklen Öffnungen, die einst Buddhas getragen hatten, und spürte eine Gänsehaut. Es war, als hielte das ganze Tal den Atem an, in Erwartung dessen, was wir tun würden. Die Nacht brach herein. Über uns funkelten unzählige Sterne, klar und kalt, als läge kein Schleier zwischen Himmel und Erde. Wir krochen in unsere Zelte, doch der Schlaf kam nur widerwillig. Das Tal schien zu lauschen, als wolle es prüfen, ob wir würdig oder töricht genug waren, das zu wecken, was in seinen Tiefen schlief. Am nächsten Morgen erwachten wir früh, doch das Tal wirkte, als sei es nie wirklich eingeschlafen. Die Luft war still, kein Vogel sang, und selbst der Wind schien die Felsen zu meiden. Wir frühstückten schweigend, während die ersten Sonnenstrahlen die leeren Nischen in goldenes Licht tauchten. Die Buddha-Statuen, die einst dort gestanden hatten, schienen noch immer präsent, unsichtbar, aber mit einer Wucht, die den Ort zu einem heiligen wie verfluchten Gelände machte. Gegen Mittag begannen wir mit dem Abstieg zur Felswand. Jonas befestigte die Seile sorgfältig und überprüfte jedes Karabinerstück, während Arme die Umgebung musterte, als erwarte er Feinde aus Fleisch und Blut, nicht aus Stein. Sarah strich sich eine Strähne aus dem Gesicht und sah zu den Felsformationen hinauf. »Wenn die Mönche hier lebten, müssen sie Gründe gehabt haben. Man baut keine Klöster in Wände, die aussehen, als wollten sie dich verschlingen.« Wir seilten uns nacheinander ab. Insgesamt etwa 15 Meter. Schon der erste Schritt in die schmale Öffnung fühlte sich an, als überschreite man eine unsichtbare Schwelle. Die Luft war abgestanden, so alt, dass sie wie das Ausatmen eines begrabenen Riesen wirkte. Ich schaltete meine Stirnlampe ein, und der schmale Lichtstrahl schnitt in eine Dunkelheit, die sich fast wie Materie anfühlte. Die Wände waren mit Fresken bedeckt. Im oberen Bereich zeigten sie Szenen des Buddhismus, Mönche in Meditation, Bodhisattvas, die aus Lotusblüten emporstiegen, Mandalas von erschreckender Präzision. Trotz der Jahrhunderte schimmerten die Farben, als wären sie erst gestern aufgetragen worden. Sarah verharrte einen Moment vor einer Wandmalerei. Das ist aus der Kuschana-Zeit, 3. bis 4. Jahrhundert nach Christus, sagte sie ehrfürchtig. Aber es sieht aus, als hätte niemand es je berührt. Die Pigmente müssten längst zerfallen sein. Es ist, als ob die Zeit hier anders vergeht. Ich konnte ihr nur zustimmen. Das Gestein schien die Bilder nicht nur zu tragen, sondern zu bewahren, als ob es selbst begriffen hätte, dass diese Zeugnisse nicht verschwinden durften. Wir gingen tiefer. Die Korridore schlängelten sich spiralförmig abwärts, viel zu regelmäßig, um natürlich entstanden zu sein. Es war, als hätten Architekten der Antike geometrische Muster in den Berg geschrieben. Meine Stiefel hallten auf dem Boden, doch das Echo klang zu laut, als ob der Stein unsere Schritte vervielfachte. Gleichzeitig wirkten unsere Stimmen gedämpft, wie verschluckt. »Die Akustik ist falsch«, murmelte Jonas, während er einen Scanner einschaltete. »Manche Töne verstärken sich, andere verschwinden. Als ob die Wände selbst entschieden, was hörbar bleibt.« Wir hielten in einer Kammer inne, die deutlich von buddhistischen Mönchen genutzt worden war. Nischen für Manuskripte, kleine Zellen für Meditation, selbst flache Plattformen, die als Schlafstätten dienten. Doch während meine Stirnlampe über die Wand strich, bemerkte ich, dass nicht alles hier buddhistisch war. »Seht ihr das?« fragte ich und leuchtete auf eine Ecke, wo die Malereien zu wechseln begannen. Die Gesichter der Buddhas verschwanden, die Farben verdunkelten sich. Statt Lotusblüten erschienen goldene Kronen, deren Spitzen von rotem Pigment tropften, das zu fließen schien. Unter den Kronen knieten Heere von Männern, deren Gesichter absichtlich unkenntlich gemacht worden waren. Schattenhafte Gestalten erhoben Hände, als wollten sie Opfer darbringen. Sarah trat näher. Ihre Finger glitten über eingeritzte Zeichen. »Das ist nicht mehr Sanskrit. Hier steht Baktrisch. Und dort, seht ihr? Das ist Sogdisch. Diese Sprachen stammen aus verschiedenen Jahrhunderten, aber die Schichten liegen übereinander, als hätten sie absichtlich alte Texte überschrieben. Chronologisch ergibt das keinen Sinn.« »Vielleicht wollten sie die Erinnerung austauschen«, murmelte Amir. »Erst Gebete, dann Warnungen.« Jonas runzelte die Stirn über seinem Gerät. »Die elektromagnetischen Werte steigen. Hier unten sollte es keinerlei elektrische Aktivität geben, und doch zeigt der Scanner Pulse, als wäre irgendwo eine Energiequelle.« »Wie groß?«, fragte ich. »Schwer zu sagen, aber stark genug, dass meine Messgeräte kaum stabil bleiben. Es ist, als würde ein elektrisches System existieren, gebaut vor Jahrhunderten.« Ein Schauder lief mir über den Rücken. Was für Hände konnten so etwas erschaffen haben? Wir gingen weiter in den nächsten Gang. Der Boden war mit feinem Staub bedeckt, doch keine Spuren führten hindurch, und dennoch hörte ich Schritte, die nicht zu uns gehörten. Leise, gleichmäßig, aus Richtungen, die unsere Lampen nicht erhellten. Ich blieb stehen, drehte mich, doch da war nur Dunkelheit. »Hast du das gehört?«, fragte ich. »Ja«, antwortete Amir knapp. Seine Hand ruhte unwillkürlich auf dem Griff seiner Pistole. »Es klang wie Stimmen«, fügte Sarah hinzu. »Sehr alte Stimmen.« Ich lauschte. Nichts. Nur das Klopfen meines eigenen Herzens. Wir setzten den Abstieg fort, doch jeder Meter ließ die Luft schwerer werden. Ein metallischer Geschmack legte sich auf meine Zunge, als würde das Gestein selbst Eisenstaub atmen. Meine Zähne schmerzten, als ob das Mineral den Zahnschmelz angriff. »Wir sind erst am Anfang«, sagte Amir düster. »Dies ist nur der Vorhof. Der wahre Abgrund liegt tiefer.« Seine Worte hallten nach, und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Wände zuhörten. Wir rasteten in einer größeren Kammer, die wohl einst als Refektorium der Mönche gedient hatte. Die Nischen in den Wänden deuteten auf Vorratsräume hin, doch jetzt waren sie leer und voller Staub, als hätten Jahrhunderte jede Spur von Leben ausgelöscht. Jonas setzte sich im Schneidersitz nieder, stellte seinen Scanner auf und begann, die Daten zu prüfen. Die Lichtkegel unserer Stirnlampen warfen lange Schatten, die an den Wänden zitterten, als würden sie unruhig atmen. Etwas stimmt hier nicht, murmelte Sarah, während sie eine Reihe von Inschriften studierte. Seht euch das an. Die oberen Texte sind in Sanskrit. Das ergibt Sinn, weil es zur buddhistischen Periode passt. Aber direkt darüber finden sich baktrische Symbole und dort unten sogar sogdische Zeichen. Das chronologische Verhältnis ist verkehrt. Neuere Schriften sollten oben liegen oder zumindest getrennt. Nicht übereinander, wie Schichten einer absichtlich verdrehten Geschichte. Ich trat näher und betrachtete die eingeritzten Linien. Manche Zeichen schienen sich im Licht meiner Lampe zu bewegen, als wollten sie ihre Form verändern, sobald man sie nicht direkt ansah. Vielleicht hat man bewusst übermalt, um die ältere Wahrheit zu verbergen, sagte ich. Amir nickte langsam. Oder um sie einzuschließen. Meine Familie erzählte immer, dass diese Höhlen nicht gebaut wurden, um Wissen zu bewahren, sondern um eine Gefahr zu bannen. Jonas verzog das Gesicht und tippte auf sein Display. Die Messungen sind verrückt. Ich messe Felder, die keiner natürlichen Quelle entsprechen. Es ist fast, als ob sich unter uns eine Art Energiegenerator befände, älter als jedes bekannte System. Die Frequenzen wiederholen sich in Mustern, die an Herzschläge erinnern. Herzschläge? Fragte ich und spürte, wie sich eine Kälte in meinen Nacken legte. Ja. Sie pulsen in Abständen von exakt 5 Sekunden, so gleichmäßig, dass es unnatürlich ist. Wir schwiegen. Selbst das Feuerzeugknacken von Jonas' Gerät schien zu laut. In der Ferne hörte ich Tropfen fallen, doch der Rhythmus passte sich den elektromagnetischen Pulsen an. Es war, als würde der Berg selbst in diesem Takt atmen. Nach einer kurzen Mahlzeit aus Konservendosen führte Amir uns tiefer in den Berg. Der Gang verengte sich, zwang uns, uns zu ducken und in einer Reihe voranzuschreiten. Unsere Stirnlampen warfen Lichtkegel, die kaum mehr als wenige Meter weit reichten. Die Stille war bedrückend. Jeder Schritt hallte wie ein Schlag in einem gigantischen Hohlraum. Die Fresken änderten sich. Was zuvor Bilder des Buddhismus gewesen waren, verwandelte sich nun vollständig. Blutrote Pigmente zeichneten Kronen, Schwerter und Körper, die sich unter der Last unsichtbarer Mächte krümmten. Ein König stand im Zentrum einer Szene, mit einer Krone aus gezacktem Gold, während 2 Schlangen aus seinen Schultern wuchsen. Sarah hielt den Atem an. Das ist Sahak, flüsterte sie. In der persischen Mythologie war er ein König, der durch eine dämonische Krone verdorben wurde. Aus seinen Schultern wuchsen Schlangen, die von menschlichem Gehirn ernährt werden mussten. Eine Legende, sagte Jonas hastig, doch seine Stimme klang schwächer, als wolle er sich selbst überzeugen. Legenden wurzeln in Wahrheit, entgegnete Amir. Seine Augen glitzerten im Lampenschein. Meine Familie überliefert seit 20 Generationen, dass wir Wächter dieser Städte sind. Nicht um sie zu erforschen, sondern um sie zu schützen. Die Kammern wurden gebaut, um etwas zu fesseln, das nicht zerstört werden konnte. Was wurde hier eingeschlossen? Fragte ich, obwohl ich die Antwort bereits ahnte. Amir sah mich lange an. Die Krone, die Könige in Tyrannen verwandelt. Man konnte sie nicht vernichten, also hat man sie begraben, tiefer als die Sonne je scheinen kann. Ein Schauder durchlief mich. Ich erinnerte mich an die Worte meiner Großmutter, dass manche Schätze vergraben bleiben müssen, nicht aus Vergessenheit, sondern aus Notwendigkeit. Plötzlich flackerte Jonas' Gerät. Das Display zeigte Symbole, die wie die Inschriften an den Wänden aussahen. Linien, Spiralen, Zeichen, die keinem bekannten Alphabet eindeutig zugeordnet werden konnten. Jonas tippte nervös. Das ist unmöglich. Meine Software interpretiert elektromagnetische Muster, keine Schrift. Aber das hier, das sieht aus wie eine Nachricht. Vielleicht spricht etwas durch die Maschinen, murmelte Sarah. Wir standen einen Augenblick reglos da. Das einzige Geräusch war unser Atem. Dann setzte sich Jonas in Bewegung, entschlossen, den Ursprung der Signale zu finden. Wir folgten ihm, doch jeder Schritt tiefer in den Berg fühlte sich wie ein Abstieg in eine fremde Welt an. Die Luft wurde schwerer, mit einem Geschmack nach Eisen und Schwefel. Der Boden wies seltsame geometrische Muster auf, als hätten uralte Ingenieure ihn absichtlich gestaltet. In der Ferne schien ein schwaches Leuchten durch die Felsen zu dringen, wie das Glimmen einer Glut, die nie erlischt. Amir blieb abrupt stehen. »Wir sind nahe«, sagte er. Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. »Dies ist der Ort, von dem meine Vorfahren warnten. Dahinter liegt die Kammer.« Sarah hob die Lampe und betrachtete die Inschriften an der Wand. »Sie wiederholen immer dieselbe Warnung«, erklärte sie mit bebender Stimme. »Wer diese Krone trägt, herrscht für einen Augenblick, doch verliert er sich selbst für alle Ewigkeit.« Ein unbehagliches Schweigen senkte sich über uns. Selbst Jonas, der bisher alles als Aberglaube abgetan hatte, schwieg. Die Daten auf seinem Display pulsierten im Takt eines Herzschlags, der nicht zu uns gehörte. Ich wusste, dass wir einen Punkt erreicht hatten, an dem es kein Zurück mehr gab. Vor uns wartete nicht nur ein archäologisches Rätsel, sondern eine Entscheidung, die unser aller Schicksal bestimmen würde. Vor uns ragte eine Mauer aus eingestürztem Gestein auf, die so wirkte, als sei sie absichtlich errichtet worden. Die Brocken lagen nicht wahllos übereinander, sondern bildeten ein Muster, als hätten Baumeister der Antike den Einsturz bewusst herbeigeführt, um den Durchgang zu verschließen. Das Licht unserer Lampen glitt über scharfe Kanten und feinen Staub, der bei jeder Bewegung aufstieg und in der Luft wie grauer Rauch schwebte. »Dahinter liegt es«, sagte Amir leise. Seine Stimme bebte, doch nicht vor Erschöpfung, sondern vor Furcht. Jonas kniete sich hin, prüfte die Stabilität des Gerölls und zog ein kleines Sprengpaket hervor. »Ein paar Gramm geformter Sprengstoff, nicht mehr als nötig. Der Durchgang sieht gezielt blockiert aus. Wir brauchen einen klaren Weg.« »Bist du dir sicher, dass wir das tun sollten?« fragte Sarah. »Diese Mauer wurde vielleicht nicht zum Schutz vor Eindringlingen errichtet, sondern zum Schutz der Welt vor dem, was dahinter liegt.« Jonas grinste nervös. »Oder einfach, um Schätze vor Grabräubern zu verstecken. Wir sind Forscher, keine Schatzjäger. Aber wenn die Messwerte stimmen, dann verbirgt sich dahinter die Entdeckung des Jahrhunderts.« Amir legte eine Hand auf Jonas Arm. »Manche Entdeckungen sollten unentdeckt bleiben.« Doch Jonas ließ sich nicht beirren. Wenige Minuten später war der Sprengsatz platziert. Wir zogen uns zurück und die kleine Explosion hallte wie ein Donnerschlag durch die unterirdischen Gänge. Staubwolken hüllten uns ein, das Gestein erzitterte. Und einen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, der ganze Berg würde über uns zusammenbrechen. Doch dann legte sich der Nebel und ein neuer Durchgang öffnete sich vor uns. Wir traten ein. Vorsichtig und schweigend. Die Kammer war kreisrund, von unnatürlicher Perfektion. Die Wände waren so glatt gearbeitet, dass sie fast glänzten. In die Oberfläche waren Symbole eingraviert, die sich unserem Blick entzogen. Wenn ich sie direkt ansah, schienen sie klar. Doch sobald ich blinzelte, verzogen sie sich in Formen, die in keiner Dimension unserer Welt zu passen schienen. »Das ist unmöglich«, murmelte Sarah. Kein Werkzeug aus der bekannten Antike hätte solch glatte Schnitte hinterlassen können. Die Schriftzüge wechseln zwischen Baktrisch, Sogdisch und anderen Sprachen, die ich nicht einmal eindeutig identifizieren kann. In der Mitte des Raumes stand eine steinerne Lade. Ihr Deckel war mit einer dicken Schicht aus schwarzem Bitumen versiegelt, das über die Jahrtausende hart wie Glas geworden war. Die Oberfläche war mit weiteren Symbolen bedeckt, die sich bewegten, als lebten sie. »Das muss sie sein«, sagte Jonas mit glänzenden Augen. Er richtete seinen Scanner auf die Lade. »Die Strahlung ist schwach, aber vorhanden. Und diese Pulse, sie reagieren auf unsere Bewegungen. Das Ding sendet, als wäre es lebendig.« »Nicht anfassen«, befahl Amir scharf. »Meine Vorfahren haben ihr Leben geopfert, um dieses Siegel zu bewahren. Was darin liegt, darf nicht befreit werden.« Doch Sarah kniete bereits nieder, zog ihr Notizbuch hervor und begann zu übersetzen. Ihre Stimme war angespannt, als sie die Worte entzifferte. Er, der es trägt, wird seine Feinde besiegen, doch er wird der Feind aller Menschen werden. Wer durch diese Krone herrscht, verliert die Herrschaft über sich selbst. Liebe wird zu Hass, Treue zu Verrat, so schnell wie Gift sich in Wasser mischt. Ein Schauder lief mir über den Rücken. Ich hörte meine Großmutter in diesen Worten wieder, als hätte sie sie selbst gesprochen. Jonas aber war wie besessen. Er zog ein Messer mit erhitzter Klinge aus seinem Werkzeugkasten und begann vorsichtig am Bitumen zu kratzen. Versteht ihr nicht? Das ist die Entdeckung, nach der Forscher ihr Leben lang suchen. Metallurgie, Elektromagnetismus, vielleicht sogar ein Beweis für vergessene Technologien. Wenn wir das öffnen, schreiben wir die Geschichte neu. Oder wir zerstören sie, sagte ich scharf. Jonas, lass es! Doch das Bitumen begann bereits zu splittern. Die Risse breiteten sich wie Spinnenweben über die Oberfläche aus, bis ein knackendes Geräusch die Kammer erfüllte. Der Deckel der Lade bewegte sich langsam, als würde er von innen gedrückt. Gemeinsam stemmten wir ihn hoch und ein Schwall abgestandener Luft entwich, der nach Harz, Metall und etwas Undefinierbarem roch, wie das Ausatmen eines uralten Grabes. Im Inneren lag sie, die Krone, ein Reif aus gezacktem Gold, verziert mit tiefblauen Lapislazuli-Steinen, die im Schein unserer Lampen leuchteten, als glühten sie von innen. Die Form war seltsam, als wäre sie nicht für menschliche Köpfe gemacht, sondern für etwas, dessen Geometrie nicht mit der unseren übereinstimmte. Wir standen gebannt, unfähig, uns zu bewegen. Die Krone schien uns zu mustern, zu rufen, jeden von uns mit einem anderen Versprechen. Ich fühlte das Pochen meines Herzens im gleichen Rhythmus wie die schwachen Pulse, die Jonas Gerät anzeigte.
Das ist wunderschön,
hauchte Sarah, ihre Stimme voller Entsetzen und Faszination zugleich.
Nein,
flüsterte Amir, das ist der Tod. Die Krone lag vor uns wie ein Raubtier, das nur darauf wartete, dass einer von uns die Hand ausstreckte. Ihre goldenen Zacken funkelten, die Lapislazuli-Steine glommen im Takt eines unsichtbaren Pulsschlags. Niemand sprach. Wir standen da, als hielten uns unsichtbare Fäden zurück. Nur Jonas bewegte sich. Wir können sie nicht einfach hier lassen, sagte er. Seine Stimme vibrierte. Das ist die Entdeckung des Jahrhunderts. Metallurgie, Symbolik, ein elektromagnetisches Feld, das unsere Geräte sprengt. Wir müssen sie untersuchen. Berühre sie nicht, rief Amir sofort. Diese Krone ist kein Schatz, sondern ein Gefängnis. Meine Familie hat seit 20 Generationen gewarnt, dass sie nicht geöffnet werden darf. Und deine Familie war wohl nicht gerade für wissenschaftliche Genauigkeit bekannt, entgegnete Jonas scharf. Wir sind Forscher. Wir suchen Antworten, nicht Märchen. Er streckte die Hand aus, und in diesem Moment hätte ich ihn zurückhalten müssen. Doch ich war wie gelähmt. Sarah starrte die Krone an. Ihre Lippen bewegten sich, als wollte sie etwas sagen, doch kein Laut kam hervor. Amir ballte die Fäuste, doch er griff nicht ein. Als Jonas Finger die Krone berührten, geschah es. Die Temperatur in der Kammer fiel schlagartig um mindestens 15 Grad. Unser Atem kondensierte zu weißen Wolken, die im Licht der Lampen flackerten. Jonas Scanner begann zu piepen. Das Display überflutete mit Symbolen, die identisch mit den Inschriften an den Wänden waren. Unglaublich, flüsterte Jonas, während er das Artefakt hochhob. Es lebt. Es kommuniziert. Es verflucht. »Dich«, zischte Amir. Wir zogen uns in eine der oberen Kammern zurück, zu erschöpft und zu verängstigt, um noch tiefer zu gehen. Jonas hielt die Krone nahe bei sich, als wäre sie ein Kind, das er behüten musste. Er legte sie nicht zurück in die Lade, sondern bettete sie in seinen Schlafsack, obwohl Amir und ich ihn anflehten, sie wegzusperren. Die Nacht kam und mit ihr die Stimmen. Ich schlief kaum, sondern lauschte. Neben mir begann Jonas im Schlaf zu murmeln. Anfangs war es nur unverständliches Gemurmel, doch dann wurden die Worte klarer, schärfer. David Kellerman, knurrte er, die Stimme fremd und voller Hass. Lügender Dieb. Er hat mir meine Arbeit gestohlen. Er soll schreien, bis er stirbt. Ich kannte den Namen. Kellerman war Jonas Kommilitone an der Universität gewesen. Sie hatten sich um Patente gestritten, aber Jonas hatte mir nie mehr als ein Achselzucken darüber erzählt. Jetzt klang es, als wäre dieser Streit zu einer lebenslangen Feindschaft angewachsen. Wenig später kam der nächste Name. Richard Westbrook. Dreimal hat er mich übergangen. Dreimal. Er soll fallen und niemand soll ihn retten. Sarah setzte sich auf. Hast du das gehört? Flüsterte sie. Ja, antwortete ich, und ich fürchte, es ist erst der Anfang. Die Liste ging weiter. Jonas sprach von Kollegen, Professoren, alten Bekannten, Namen, die er nie zuvor erwähnt hatte, Menschen, die ihm höchstens kleine Hindernisse in den Weg gelegt hatten. Jeder Name tropfte aus seinem Mund wie Gift. Am Morgen erreichte uns eine Nachricht über das Satellitentelefon. Die Stimme von Dr. Manning klang durch das Rauschen. Wir müssen sofort mit Jonas sprechen. Es gab einen Unfall. David Kellerman ist tot. Ein Laborbrand. Mehrere Sicherheitssysteme sind gleichzeitig ausgefallen. Es gibt keine logische Erklärung. Ich sah zu Jonas. Er lächelte. Es war ein Lächeln, das ich noch nie zuvor bei ihm gesehen hatte. Tragisch, sagte er kühl. Aber David war immer nachlässig mit elektrischen Geräten. Man erntet, was man sät. 2 Tage später häuften sich die Nachrichten. Richard Westbrook war in seinem Apartment in Chicago die Treppe hinuntergestürzt, das Genick gebrochen, als hätte jemand ihn gestoßen. Sarah Channing, eine Kommilitonin, war in einem Restaurant erstickt, obwohl sie nur Suppe gegessen hatte. Mark Torres war tot in seinem Büro aufgefunden worden, erschlagen von seinen eigenen Auszeichnungen, die wie Waffen benutzt worden waren. Jeder Name, den Jonas im Schlaf genannt hatte, war gestorben. Und jedes Mal erschien ein neues Gesicht in den Fresken an den Wänden der Höhle. Figuren mit angstverzerrten Mienen. Ihre Augen starrten uns an, als wollten sie uns anklagen. Sarah stand eines Abends vor einer Wandmalerei und flüsterte, »Seht ihr das? Das ist David Kellerman. Sein Gesicht war gestern noch nicht hier.« »Die Krone malt ihre eigene Geschichte«, sagte Amir düster. »Und Jonas ist jetzt ihr Schreiber.« Die Luft wurde schwerer. Unsere Geräte fielen reihenweise aus. Batterien entluden sich innerhalb von Minuten, Kompasse drehten sich im Kreis und Jonas Scanner spuckte Symbole aus, die uns Kopfschmerzen bereiteten, wenn wir sie zu lange ansahen. Jonas selbst veränderte sich. Seine Augen nahmen einen goldenen Schimmer an, der im Lampenlicht glühte. Er sprach weniger mit uns und mehr mit der Krone. Manchmal bewegten sich seine Lippen, ohne dass ein Ton zu hören war. Doch in der Stille hörte ich dennoch ein Flüstern. Viele Stimmen. Aus vielen Jahrhunderten. Alle durch ihn sprechend. In dieser Nacht lag ich wach und starrte in die Dunkelheit. Ich wusste, dass wir einen Punkt überschritten hatten. Wir hatten das Tor geöffnet und jetzt trat etwas hindurch, das älter war als jede Religion. Und Jonas war sein Werkzeug. Die Tage in den Tiefen der Höhle verloren ihr Maß. Es gab keine Sonne. Kein klares Zeichen für Morgen oder Abend, nur die immer schwerer werdende Luft, das stetige Tropfen von Wasser in der Ferne und Jonas, der sich immer weiter veränderte. Er schlief kaum noch. Wenn er die Augen schloss, murmelte er Namen, und am nächsten Tag erreichte uns über das Satellitentelefon die Nachricht eines weiteren mysteriösen Todes. Seine Haut wirkte fahl. Doch seine Augen leuchteten in einem unnatürlichen Gold. Er sprach nicht mehr zu uns, sondern nur zur Krone, die er nie aus den Händen gab. Sarah beobachtete ihn mit zunehmender Verzweiflung. »Er wird zu einem anderen«, flüsterte sie, »oder zu etwas, das nie menschlich war. Amir nickte. Das, was ihn führt, ist älter als er selbst. Die Krone sucht sich immer jemanden. Mein Volk wusste, dass dieser Tag kommen würde. In der Nacht hörte ich wieder Schritte in den Gängen. Doch diesmal war ich nicht allein. Sarah richtete sich auf und starrte in die Dunkelheit. Das sind nicht unsere Schritte, sagte sie leise. Wir schalteten unsere Lampen ein. Im Schein des Lichts glitzerten Partikel in der Luft wie Asche. Und dann bewegte sich etwas. Aus dem Staub der Kammer erhoben sich Gestalten. Skelette, gehüllt in zerfetzte Gewänder, auf deren Resten sich Symbole vergangener Reiche erkennen ließen. Manche trugen Kronen, zerbrochen und rostig, andere hielten Waffen, die längst hätten zerfallen müssen, doch sie bewegten sich, als wären sie von unsichtbaren Fäden gezogen. Die Könige, hauchte Amir, sein Gesicht aschfahl. Die, die der Krone dienten. Ihre Körper mögen zerfallen sein, aber ihr Wille gehört noch immer ihr. Jonas trat nach vorne, als hätte er auf diesen Moment gewartet. Die Krone in seinen Händen pulsierte im gleichen Rhythmus wie unsere pochenden Herzen. Seine Stimme klang nicht mehr wie die eines einzelnen Mannes, sondern wie ein Chor. Sie sind gekommen, weil ich sie rufe. Sie sind meine Armee. Jonas, hör auf. Das bist nicht mehr du, rief ich. Er lächelte kalt. Ihr versteht nicht. Dies ist die Wahrheit, die immer verborgen wurde. Herrschaft entsteht nicht durch Einigkeit, sondern durch Furcht und Unterwerfung. Und ich bin nun der, der beides bringt. Die Skelette bewegten sich auf uns zu. Ihre Knochen knirschten, als würden sie von uralten Schlachten erzählen. Wir wichen zurück, unsere Lampen flackerten und in den Fresken an den Wänden veränderten sich die Bilder. Die einst friedvollen Szenen waren nun voller Blut und Verrat. Ich erkannte Gesichter, die wir kannten. Kellerman, Westbrook, Channing, alle verzerrt vor Schrecken. Sarah stieß ein leises Schluchzen aus. Die Malereien. Sie zeigen die Opfer, jeden, der durch die Krone gefallen ist. Wir flohen durch die Gänge, doch die Höhle schien sich gegen uns zu wenden. Wege, die zuvor offen gewesen waren, waren nun verschüttet. Neue Tunnel hatten sich gebildet, als ob der Berg selbst Jonas Willen gehorchte. Er kontrolliert die Struktur, rief ich. Die Höhle verändert sich. Amir führte uns in eine Seitengalerie, deren Wände mit sonderbaren geometrischen Mustern verziert waren. Hier, sagte er atemlos. Meine Vorfahren sprachen von den Feuerkammern. Sie liegen noch tiefer. Dort gibt es Flammen, die älter sind als jedes Reich. Nur sie können die Krone zerstören. Und wie sollen wir dorthin gelangen, wenn er uns verfolgt? Fragte Sarah. Indem wir schneller sind als er, antwortete Amir entschlossen. Doch schneller zu sein war unmöglich. Hinter uns hallte Jonas Stimme, getragen von den Mauern, verzerrt zu einem höhnischen Gelächter. Ihr könnt nicht entkommen. Jeder Schritt, den ihr macht, gehört mir. Jeder Atemzug, den ihr nehmt, schuldet ihr der Krone. Die Skelette verfolgten uns. Ihre Knochen schlugen gegen den Fels wie Trommeln. Manche krochen an den Wänden entlang, andere zogen sich an Spalten hoch, als hätten sie nie aufgehört, Krieger zu sein. Wir erreichten eine Kammer, die größer war als jede zuvor. Die Decke wölbte sich über uns wie das Innere einer Kathedrale. In der Mitte ragte ein Altar aus Stein auf, und auf ihm waren weitere Warnungen eingraviert. Wer die Krone trägt, ist König für einen Tag. Und Sklave für alle Ewigkeit. Seht ihr? Rief Sarah verzweifelt. Sogar hier haben sie versucht, uns zu warnen. Doch Jonas lachte nur. Er trat in die Kammer, seine Gestalt von goldenem Schein umgeben. Warnungen sind für Schwache. Ich aber bin stark. Und sie, er wies auf die Skelette, die in Reih und Glied hinter ihm standen, sind der Beweis. Ich bin nicht allein. Ich bin jeder König, der je herrschte. Ich bin ihre Summe. Ein Schauder lief mir den Rücken hinab. Ich begriff, dass Jonas nicht mehr Jonas war. Er war nur noch ein Gefäß. Amir flüsterte, wir müssen weiter. Zu den Flammen. Es gibt keinen anderen Weg. Wir zwangen unsere erschöpften Körper zum Weitergehen, während die Schatten der Könige aus Staub uns folgten. Jeder Schritt hallte wie ein Trommelschlag des Untergangs. Der Weg zu den Feuerkammern führte uns tiefer in den Berg als je zuvor. Die Gänge wurden enger, die Luft schwerer, durchzogen von einem beißenden Geruch nach Schwefel. Jeder Atemzug schmerzte, als würde man winzige Klingen einatmen. Tropfen aus kondensiertem Wasser fielen von der Decke, doch sie schmeckten bitter wie Metall. Emir ging voran, seine Schritte entschlossen, auch wenn sein Gesicht Schweiß und Furcht gleichermaßen zeigte. Die alten Perser kannten diese Flammen, erklärte er, während wir uns durch eine schmale Passage zwängten. Sie sagten, das Feuer sei geboren aus dem Herzen der Erde. Nur dieses Feuer könne zerstören, was im Herzen der Finsternis geschmiedet wurde. Und wenn es nicht reicht? Fragte Sarah mit brüchiger Stimme. Dann bleibt nur der Tod, antwortete Amir. Wir erreichten schließlich eine Halle, die so gewaltig war, dass unsere Lampen die Decke nicht mehr erreichten. Überall aus den Rissen im Boden loderten Flammen empor, blau und grün, als brenne hier kein gewöhnliches Gas, sondern eine uralte Essenz. Die Hitze war unerträglich. Schon nach wenigen Minuten brannte meine Haut und jeder Atemzug füllte meine Lungen mit Rauch, der nach verbrannten Mineralien roch. »Hier ist es«, keuchte Amir. »Das Feuer, das niemals erlischt.« Wir hatten kaum Zeit, die gewaltige Szenerie zu begreifen, da hallte hinter uns ein Geräusch, das wie das Klirren tausender Schwerter klang. Jonas war uns gefolgt. Doch er war nicht mehr der Mann, den wir gekannt hatten. Die Krone saß nun auf seinem Kopf, als wäre sie fest mit seinem Schädel verwachsen. Goldene Adern zogen sich von den Zacken über sein Gesicht und seinen Hals. Seine Augen waren zwei glühende Schlitze. Seine Zähne spitz und unnatürlich zahlreich. Aus seinen Schultern wucherten schuppige Auswüchse, die sich bewegten wie Schlangen. »Ihr Narren«, dröhnte seine Stimme, die von hunderten weiteren Stimmen begleitet wurde. »Ihr glaubt, ihr könnt die Krone zerstören? Sie ist älter als die Berge, älter als eure ganze Spezies. Ihr seid nur Staub, der im Wind verweht.« Hinter ihm drängten die Skelette in die Halle. Nun bewegten sie sich nicht mehr wie zerfallene Krieger, sondern wie eine Armee, die Jahrhunderte trainiert hatte. Ihre Waffen blitzten im Licht der Flammen und ihre Schritte hallten im Gleichklang, als marschierten sie in eine Schlacht. »Wir müssen die Krone ins Feuer bringen«, rief ich. »Doch wie sollte man sie an sich reißen, wenn sie nun untrennbar mit Jonas' Körper verbunden war?« Sarah trat vor, die Stimme bebend, aber fest. »Jonas, hörst du mich? Du bist nicht nur ein Werkzeug. Denk an deine Arbeit, an deine Träume. Kämpf gegen das, was dich beherrscht.« Für einen Herzschlag flackerte etwas Menschliches in seinen Augen auf. Doch dann lachte er, ein Klang, der die Flammen erzittern ließ. »Menschlich? Das ist ein Irrtum. Ich bin mehr als Mensch. Ich bin König aller Könige.« Die Skelette stürmten auf uns zu. Amir zog seine Pistole und schoss, doch die Kugeln prallten wirkungslos ab. Die Knochen fielen auseinander, nur um sich Sekunden später wieder zusammenzusetzen. »Haltet sie zurück«, rief Amir. »Ich brauche einen Moment.« Er begann mit seinem Messer Zeichen in den Boden zu ritzen. Geometrische Muster, die an alte Schutzsymbole erinnerten. Mit jedem fertiggestellten Zeichen stolperten die Skelette zurück, als würde eine unsichtbare Barriere sie treffen. »Das hält sie nicht lange auf«, keuchte Amir. Ich suchte fieberhaft nach einer Möglichkeit. Die Flammen loderten in unregelmäßigen Abständen, manche so hoch wie ein Haus. Wenn wir Jonas nur nahe genug dorthin bringen könnten. Sarah traf die Entscheidung. Sie rannte nach vorne, stieß an den Skeletten vorbei und ehe Jonas reagieren konnte, packte sie mit beiden Händen die Krone. Rauch stieg auf, als ihre Haut verbrannte. Ihr Schrei hallte durch die Halle, ein Laut aus Schmerz und Entschlossenheit zugleich. »Für alle, die je geliebt haben«, keuchte sie. Für alle, die sich weigerten, in Hass zu leben. Mit letzter Kraft riss sie an der Krone. Jonas schrie. Ein Schrei, der von hunderten Stimmen getragen wurde, doch für einen Augenblick löste sich das Artefakt von seinem Schädel. Sarah warf es in Richtung des größten Feuerlochs, wo grünlich-blaues Gas brannte wie ein lebendiger Sturm. Die Krone drehte sich in der Luft, golden und unheilvoll, während Jonas' Augen voller Verzweiflung aufleuchteten. Dann berührte sie die Flammen. Ein Dröhnen erfüllte die Halle, so laut, dass der Boden bebte. Die Skelette zerfielen zu Staub, ihre Waffen klirrten nutzlos auf den Stein. Jonas brach auf die Knie, schrie erneut, diesmal menschlich, ein Schrei voller Schmerz und Angst. Doch das Feuer nahm die Krone nicht einfach auf. Es begann heller zu brennen, bis es das gesamte Gestein in unnatürliches Licht tauchte. Etwas erwachte. Etwas, das größer war als Jonas, größer als wir alle. Ich wusste in diesem Moment, wir hatten die Krone nicht zerstört. Wir hatten etwas geweckt. Das Grollen begann tief im Fels. Ein Laut, der nicht von dieser Welt zu stammen schien. Es war, als habe der Berg selbst eine Stimme gefunden. Der Boden bebte, Risse zogen sich durch die Wände und Staub rieselte von der Decke. Wir stolperten zurück, während die Flammen in unnatürlichen Farben aufloderten. Nicht nur grün und blau, sondern in Tönen, die unsere Augen kaum begreifen konnten. Jonas lag am Boden, gekrümmt, sein Körper zwischen Mensch und etwas anderem gefangen. Goldene Linien zogen sich über seine Haut, als seien sie Brandmale, die von innen glühten. »Ihr Narren«, keuchte er mit einer Stimme, die gleichzeitig die seine und die von Hunderten war. »Ihr habt nicht zerstört, ihr habt befreit!« Ein Lachen folgte, tief und uralt, so gewaltig, dass die Flammen im Rhythmus erzitterten. Es hallte nicht nur durch die Halle, sondern durch die gesamte Bergkette. Ich hörte es nicht mit den Ohren allein, sondern mit jedem Knochen meines Körpers. »Sahak«, flüsterte Amir, bleich vor Furcht. »Er erwacht!« Die Erde pulsierte, als schlüge ein gewaltiges Herz in den Tiefen. Jeder Schlag ließ die Flammen höher aufschießen. Aus den Spalten im Boden strömte eine Luft hervor, die nach verrottetem Fleisch und uraltem Metall roch. Meine Augen tränten. Meine Haut brannte. Sarah sank erschöpft neben uns zusammen, ihre Hände schwer verbrannt von der Berührung der Krone. Ich dachte, es würde enden. Wir alle dachten das, sagte ich, doch meine Stimme klang hohl in dieser höllischen Symphonie aus Beben und Lachen. Plötzlich brach der Boden am Rand der Halle auf. Ein Stück Fels, so groß wie ein Haus, kippte in die Tiefe. Aus dem Spalt erhob sich etwas, das mein Verstand kaum begreifen konnte. Schuppen, groß wie Schilde, glänzend wie polierter Obsidian und Augen, die wie Sterne brannten. Sie waren so riesig, dass man darin ganze Schlachten hätte spiegeln sehen können. Mehrere Köpfe schoben sich aus der Finsternis, jeder so groß wie ein Turm, mit Zähnen, die länger waren als ein Mann. Die Bewegung war träge, doch jeder Muskelzug ließ den Berg beben. »Lauft!« schrie Amir. »Es gibt keinen Kampf gegen so etwas!« Wir rannten, stolperten über lose Steine, während hinter uns die Halle einstürzte. Die Skelette waren verschwunden, doch die Stimmen blieben, wisperten aus den Rissen. Versprechen von Macht, Drohungen von Untergang. Der Berg selbst schien sich zu verformen, Gänge verschlossen sich, andere öffneten sich. Es war, als hätte die Höhle ein Eigenleben entwickelt, gelenkt von dem, was nun aus den Tiefen aufstieg. »Links!« rief ich, als ich einen offenen Durchgang sah. Wir hasteten hindurch, Steine krachten hinter uns herab. Hitze schlug uns entgegen, doch auch Kälte, eine absurde Mischung, als würde Feuer und Eis zugleich atmen. Ein weiterer Schlag aus der Tiefe ließ die Erde aufspringen. Ich fiel, stieß mir die Schulter an einem Felsen und spürte Blut warm über meine Haut laufen. Sarah packte mich am Arm, zog mich hoch. Ihre verbrannten Hände zitterten, doch sie gab nicht nach. »Du darfst nicht aufgeben«, keuchte sie. Wir erreichten einen Tunnel, der steil nach oben führte. Der Weg war beschwerlich. Geröll rutschte unter unseren Füßen. Hinter uns hörte ich Jonas schreien. Oder das, was von ihm übrig war. Seine Stimme schwoll an, bis sie sich mit dem Lachen aus den Tiefen vermischte. »Ihr könnt nicht entkommen«, dröhnte er. »Ich bin in euch allen. Die Krone ist nur ein Tor. Das wahre Wesen steigt jetzt auf.« Ein weiterer Einsturz folgte, und ein gewaltiger Felsblock versperrte den Rückweg. Staub und Asche legten sich auf unsere Haut, brannten in den Augen. Wir keuchten, stolperten weiter, jeder Schritt ein Kampf gegen die Schwerkraft und die Verzweiflung. Schließlich sah ich ein fahles Licht über uns. Ein Ausgang. Wir warfen uns nach oben, die letzten Meter kletternd, bis wir ins Freie stolperten. Hinter uns krachte der Berg in sich zusammen. Eine gewaltige Staubwolke stieg in den Himmel, so laut wie Donner, so endgültig wie der Tod. Wir lagen keuchend auf dem Boden des Tales, während Felsen in die Tiefe stürzten. Es klang, als würde die Welt selbst zerreißen. Dann Stille. Nur das Knacken von fallendem Geröll. Doch die Stille war nicht beruhigend. Sie war die Stille nach einem Gelächter, das nur pausierte. Unter der Erde war etwas in Bewegung, das warten konnte. Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende. Amir sah zu mir, seine Augen voller bitterer Gewissheit. Wir haben nichts beendet. Wir haben nur die Ketten gesprengt. Er wird wiederkommen. Ich hörte in der Ferne ein Grollen, rhythmisch, wie Atemzüge. Und tief in meinem Inneren wusste ich, dass er recht hatte. Das, was wir gesehen hatten, war nicht das Ende. Es war der Anfang. Ich erinnere mich kaum daran, wie wir aus dem Tal entkamen. Stunden später fand uns ein Suchtrupp der afghanischen Armee mehrere Kilometer entfernt, halb bewusstlos, gezeichnet von Staub, Rauch und der Erinnerung an etwas, das niemand jemals glauben würde. Drei von uns waren übrig. Jonas war verloren, Sarah tödlich verletzt, Amir und ich gebrochen, aber lebendig. Sarah starb, bevor wir Kabul erreichten. Ihre letzten Worte hallen noch heute in mir nach. Zerstört sie alle, sonst wird niemand überleben. Dann schloss sie die Augen und der Geruch verbrannter Haut hing wie ein Fluch in der Luft. Amir und ich kehrten nicht als Helden zurück. Die offiziellen Berichte erklärten die Katastrophe als Folge eines unterirdischen Erdbebens. Drei Vermisste, ein Überlebender. Niemand wollte von goldenen Kronen oder erwachenden Königen hören. Doch tief in mir wusste ich, dass das, was wir entfesselt hatten, nicht mit Steinen begraben bleiben würde. In den Jahren danach versetzte man mich auf einen Schreibtischposten in Houston. Keine Expeditionen mehr, keine unterirdischen Anlagen, nur Papier, Daten und Routine. Doch ich konnte nicht loslassen. Jede seismische Messung aus Zentralasien, jedes unerklärliche Signal aus den Bergen verfolgte ich obsessiv. Und je mehr ich sah, desto klarer wurde es. Die Erde bebte nicht zufällig. Die Muster waren zu regelmäßig, zu gezielt. Die Nachrichten berichteten von Zwischenfällen an archäologischen Stätten. Forscher verschwanden. Ganze Grabungsstätten wurden unter mysteriösen Einstürzen begraben. Es war immer das Gleiche. Man fand einen Kronenfund und kurze Zeit später war das Gebiet dem Erdboden gleichgemacht. Offiziell sprach man von Unfällen, von Naturkatastrophen, doch ich wusste es besser. Ein Bericht aus Syrien ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Dort hatte ein Team nahe Damaskus eine Kammer entdeckt, die älter war als jede bekannte Zivilisation der Region. In den Händen des leitenden Archäologen sah ich auf einem Foto etwas, das mich schaudern ließ. Eine Krone, golden und verziert mit Lapislazuli, exakt wie die, die Jonas an sich gerissen hatte. Ich versuchte, die Forscher zu kontaktieren, doch das Satellitentelefon blieb stumm. Nur Rauschen und flüsternde Stimmen drangen durch. Wenige Tage später hieß es, die Grabung sei wegen Sicherheitsproblemen abgebrochen. Danach verschwand jede Spur von dem Team. Amir schrieb mir aus Kabul, Er hatte dieselben Zeichen erkannt. »Es gibt mehr als eine Krone«, warnte er. »Sie sind verbunden. Wenn einer erwacht, folgen die anderen.« Seine Worte waren wie ein Dolchstoß. Die Krone in Bamiyan war nicht einzigartig. Sie war Teil eines Netzes, eines uralten Systems, das über die Kontinente verstreut war. Ich begann, die Muster zu vergleichen. Historische Aufzeichnungen, Mythen, Erdbeben, plötzliche Zusammenbrüche von Reichen. Immer wieder tauchte dasselbe Schema auf. Eine Krone wurde gefunden, Machtgelüste entzündeten sich, und kurz darauf brach ein Reich in Blut und Chaos zusammen. Rom, Persien, selbst das Mongolenreich, überall dieselbe unsichtbare Hand. Eines Nachts erhielt ich eine E-Mail ohne Absender. Keine Metadaten, keine Herkunft. Nur ein einziger Satz stand darin. Die Schläfer erwachen und die Krone ruft ihre Kinder. Die Nachricht erschien exakt in dem Moment, als ich über dieselben Worte nachdachte. Es war, als hätte jemand meine Gedanken gelesen. Ich begann, mich selbst zu beobachten. Spiegel zeigten manchmal meine Augen in einem goldenen Schimmer. In meinen Träumen hörte ich Stimmen, die mir Macht versprachen. Sie flüsterten Namen von Menschen, die mich gekränkt hatten, und boten mir süße Rache an. Auf meinem Schreibtisch lag eines Tages ein Lapis-Lazuli-Stein, anonym zugesandt. Er pulsierte in meiner Hand im gleichen Rhythmus wie mein Herz. Ich sperrte ihn in eine bleiverkleidete Schachtel, doch ich konnte ihn noch immer hören, ein schwaches Flüstern, das mit jedem Tag lauter wurde. Manchmal denke ich an Amirs Worte in den Feuerkammern. Nur das älteste Feuer kann sie zerstören. Aber wie zerstört man ein Netz aus vielen Kronen, verteilt über den ganzen Globus, in einer Zeit, in der die Menschheit mit Technologie ihre eigenen Fesseln schmiedet? Jede neue Entdeckung, jedes Artefakt könnte der Funke sein, der den letzten Brand entzündet. Und doch erinnere ich mich auch an Saras Opfer, an Amirs Mut. Sie haben gezeigt, dass es eine Macht gibt, die stärker ist als Hass. Liebe, Mitgefühl, die Entscheidung, sich selbst aufzugeben, um andere zu retten. Vielleicht ist dies der einzige Weg, den Kreis zu durchbrechen. Ich schreibe diesen Bericht als Warnung. Für den Fall, dass jemand ihn liest, wenn ich längst verloren bin. Die Kronen sind real. Sie sind verbunden. Und sie erwachen. Jeder Streit, jeder Verrat, jede Gewalttat gibt ihnen Nahrung. Doch sie hungern, wenn Menschen einander mit echter Güte begegnen. Wenn du jemals eine goldene Krone in einer Grabkammer findest, wenn sie zu dir spricht, dir Herrschaft und Stärke verspricht, erinnere dich, sie lügt. Alles, was sie schenkt, fordert sie tausendfach zurück. Vielleicht wird mein eigener Wille bald nicht mehr genügen, um der Versuchung zu widerstehen. Doch solange ich noch klar denken kann, schreibe ich diese Worte nieder. Die einzige Krone, die wir tragen dürfen, ist die, die aus Opfer und Liebe gewoben ist. Und wenn in den Tiefen unter Afghanistan das Lachen wieder erklingt, dann weißt du, dass die Zeit der Könige vorbei ist und dass das Zeitalter der Monster begonnen hat.